Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Kampf gegen Corona müssen sich nicht geimpfte Menschen auf weitere Beschränkungen einstellen. Bund und Länder planen bei ihren morgigen Beratungen offenbar neue Zugangsregelungen, etwa für Kultur- und Sportveranstaltungen sowie für die Gastronomie. Auch für den Einzelhandel ist eine 2G-Regel im Gespräch. Zudem könnte eine Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht vorbereitet werden.
Das Kanzleramt wartet auf den neuen Amtsinhaber und Deutschland auf die neuen Corona-Maßnahmen. Eine Kehrtwende kündigt der vermutlich neue Kanzler gestern Abend schon einmal an. Olaf Scholz will eine allgemeine Impfpflicht.
Dass wir den Weg öffnen für eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht, die dann Anfang des nächsten Jahres im Februar oder Anfang März in Kraft tritt und auf die sich jeder jetzt einstellen kann.
Über solch eine Impfpflicht soll der Bundestag zeitnah anhand von Gruppenanträgen entscheiden. So steht es in einer Beschlussvorlage zur morgigen Konferenz von Bund und Ländern, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Millionen Deutsche zum Impfen verpflichten? Immer noch große Probleme hat damit Scholz zukünftiger Koalitionspartner, die FDP.
Das ist ein schwerer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Und dann müssen wir ja auch sehen, wir sind uns ja hoffentlich alle einig, dass man niemanden zum Impfen zwingen kann.
Die noch geschäftsführende Regierung will mehr impfen. Das könne auch in Zahnarztpraxen und Apotheken passieren. Und der Kinderimpfstoff könne EU-weit nun früher ausgeliefert werden, verkündet heute Minister Spahn.
Wir werden nun ab Mitte Dezember auch einen Impfstoff für 5- bis 11-jährige Kinder verfügbar haben. Und das ist eine gute Nachricht für die Eltern und für die Kinder, denn sie warten vielfach sehnsüchtig auf diesen Impfstoff, um sich zu schützen.
Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission dafür steht allerdings noch aus. Neben Impfmaßnahmen könnten Bund und Länder morgen einschneidende Vorschriften für den Alltag beschließen. Etwa eine 2G-Regel im Einzelhandel.
Das ist wichtig, dass wir deutschlandweit diese Regel bekommen. Wir haben faktisch dann auch ein Stück weit ein Lockdown für Ungeimpfte. Ungeimpfte dürfen dann nicht mehr so einfach shoppen gehen.
Der Kauf von Lebensmitteln und Medikamenten wäre noch möglich. Aber darüber hinaus drohen Ungeimpften weitgehende Kontaktbeschränkungen. Abschließend beraten über die Maßnahmen soll die Bund-Länder-Konferenz am morgigen Donnerstag.
Und hier die Zahlen zur Infektionslage. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 442,9. Das ist etwas weniger als gestern. Allerdings sind viele Gesundheitsämter überlastet, sodass der Wert auch höher sein könnte. Insgesamt wurden 67.186 neue Corona-Fälle binnen eines Tages erfasst, sowie 446 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, deutlich mehr als an den Tagen zuvor. In einzelnen Bundesländern sind bereits vor den morgigen Beratungen strengere Regeln in Kraft getreten. So gilt jetzt in Niedersachsen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Plus-Regel. Der Zutritt zu Restaurants oder zum Friseur etwa ist dort also nur mit zusätzlichem negativen Corona-Test erlaubt. In Baden-Württemberg genügt der gelbe Ausweis nicht mehr als Nachweis für den Impfstatus. Im Machtkampf um den CDU-Vorsitz haben sich die Kandidaten am Abend den Fragen von Parteimitgliedern gestellt. Im sogenannten Townhall-Format warben der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun, der Außenpolitiker Röttgen und Ex-Fraktionschef Merz um Stimmen. Von Samstag an hält die CDU erstmals eine Befragung ihrer etwa 400.000 Mitglieder über den künftigen Vorsitzenden ab. Gewählt werden soll er dann bei einem digitalen Parteitag im Januar.
Die Kandidaten auf dem Weg ins Adenauerhaus. Von hier aus will jeder der drei Männer künftig die CDU führen. Aber heute müssen alle drei erstmal Fragen von Parteimitgliedern beantworten. Die CDU spricht vom Highlight der Vorstellungsphase. Die ersten vier Fragen lässt die Parteiregie Frauen stellen. Eine von ihnen findet, die Union habe in letzter Zeit ein zerstrittenes Bild abgegeben.
Die Aufgabe des neuen Parteivorsitzenden wird sein, ein klares Profil zu schaffen, hinter das sich alle Mitglieder stellen können, aber auch gemeinsam ein Bild nach außen geben können. Wie wollen Sie das schaffen?
Für Friedrich Merz fängt ein besserer Umgang miteinander schon in Sitzungen der Partei an.
Ich möchte, dass das aufhört, dass aus diesen Sitzungen Live-Berichterstattung in der Bild-Zeitung stattfindet. Ich werde in den Sitzungen darum bitten, dass alle ihre Handys draußen lassen und dass wir mal wieder vertraulich und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Für Helge Braun ist Streit grundsätzlich nichts Schlechtes. Es sei eine Stärke, dass die CDU unterschiedliche Wurzeln habe.
So wie früher für die CDU gleichzeitig Dregger und Geißler gestanden haben und irgendwie hatten alle das Gefühl, das ist trotzdem eine starke CDU.
Für Norbert Röttgen liegt das Problem der CDU woanders. Starke Verfechter bestimmter Inhalte gäbe es zurzeit gar nicht.
Wer ist denn der Alfred Dregger von heute? Wer ist denn der Heiner Geißler von heute? Also Personen, die für unterschiedliche Inhalte gestanden haben und miteinander gerungen haben. Ich glaube, dass wir das nicht mehr haben.
Braun, Merz oder Röttgen? Ab Samstag haben die CDU-Mitglieder knapp 2 Wochen Zeit, um abzustimmen. Online oder per Brief. Offiziell gewählt wird der neue CDU-Chef beim Parteitag, der im Januar weitgehend digital stattfindet.
Seit heute können Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Mobilfunkverträge nach Ablauf der Mindestlaufzeit innerhalb von einem Monat kündigen. Das sieht das neue Telekommunikationsgesetz vor, das jetzt in Kraft getreten ist. Es regelt etwa auch, dass Kundinnen und Kunden beim heimischen Internet künftig nur die Geschwindigkeit bezahlen müssen, die auch tatsächlich anliegt.
Sorglos telefonieren und surfen und stets die neuesten Angebote nutzen. Das ging bisher nicht. Denn wer einmal den Vertrag abgeschlossen hatte, kam nicht so schnell raus. Genau das soll sich ändern. Kunden bekommen mit den Neuregelungen deutlich mehr Rechte. Und das betrifft bestehende wie auch neue Verträge.
Ich glaube, das ist auch deswegen sehr wichtig, weil der Verbraucher ja häufig sehr alleine einem großen Unternehmen gegenübersteht, einer großen Rechtsabteilung. Und jetzt hat er eben mehr Möglichkeiten, seine Rechte auch durchzusetzen gegenüber den Telekommunikationsanbietern.
Konkret heißt das, nach wie vor ist zwar noch eine Mindestvertragslaufzeit von maximal 24 Monaten möglich. Statt einer stillschweigenden Verlängerung wie bisher muss der Anbieter von heute an die Kunden auf die Verlängerung hinweisen. Ab diesem Zeitpunkt können sie den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. Außerdem können nicht mehr so einfach Verträge am Telefon abgeschlossen werden. Kunden müssen jetzt nach der Beratung eine Vertragszusammenfassung vom Anbieter bekommen. Und erst wenn sie die bestätigt haben, ist der Vertrag gültig. Dass das bisher ohne eine schriftliche Übersicht ging, war Verbraucherschützern schon lange ein Dorn im Auge.
Aus unserer Sicht war die Veränderung auf jeden Fall sinnvoll und war überfällig, da wir viele Fälle haben, in denen Verbraucher Vertragsschlüsse suggeriert werden, die sie aus ihrer Sicht nicht geschlossen haben, sodass sie nicht genau wussten, was sie jetzt am Telefon da besprochen haben.
Mehr Klarheit beim Vertragsabschluss, mehr Rechte für die Verbraucher. Das könnte auch zu mehr Wettbewerb unter den Anbietern führen.
In Stockholm ist am Abend der Right Livelihood Award verliehen worden. Die auch als alternativer Nobelpreis bezeichnete Auszeichnung geht in diesem Jahr an 4 Aktivistinnen und Aktivisten aus Kamerun, Russland, Kanada und Indien für ihren Einsatz für die Rechte von Frauen und Mädchen, indigener Völker sowie für den Klimaschutz. Einer der Preisträger ist der russische Umweltaktivist Wladimir Slivjak, der zurzeit von Deutschland aus arbeitet.
Für ihn ist die Auszeichnung gerade jetzt von besonderer Bedeutung. Wladimir Slivjak, einer der bekanntesten russischen Umweltschützer. Wir leben in einer Zeit, in der die Welt Aktivisten mehr denn je braucht. Denn es sind Aktivisten, die für Veränderungen sorgen. Ich möchte diesen Preis allen Aktivisten in Russland widmen, die unermüdlich für das Klima kämpfen, gegen Kohle, gegen nukleare und andere schädliche Technologien. Ein Kampf, den er selbst 1989 begann, hier in seiner Heimatstadt Kaliningrad. Er organisierte Proteste gegen eine Zellulosefabrik, die krebserregende Abwässer ungefiltert in den Fluss leitete. Tausende, erinnert er sich, gingen damals auf die Straße. Die Fabrik wurde geschlossen. Das war schon überraschend. Es hat Kräfte freigesetzt, um weiterzumachen. 2013 verhinderte seine Organisation Ekosaschita den Neubau eines Atomkraftwerks bei Kaliningrad, obwohl der Grundstein bereits gelegt war. Kurze Zeit später erhöhten die russischen Behörden den Druck auf Ekosaschita. Verfahren wurden eingeleitet, hohe Bußgelder verhängt. Es war noch nie so schlimm für Aktivisten wie heute, aber ich denke, wir werden überleben. Das Preisgeld ist bereits verplant für neue Projekte.
In einer bundesweiten Aktion ist die Polizei gegen Hassbotschaften im Internet vorgegangen. Insgesamt habe es laut Bundeskriminalamt 90 polizeiliche Maßnahmen gegeben. Wohnungen wurden durchsucht, Computer und Smartphones beschlagnahmt. Es war bereits der 7. Aktionstag zur Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet. Laut Bundeskriminalamt stieg die Zahl der erfassten Fälle im vergangenen Jahr um mehr als 70%. In Trier ist mit einem ökumenischen Gottesdienst der Opfer der Amokfahrt vor einem Jahr gedacht worden. Daran nahmen rund 400 Angehörige, Opfer und Einsatzkräfte teil. Um 13.46 Uhr läuteten zudem die Glocken des Trierer Doms für 4 Minuten. So lange hatte die Amokfahrt gedauert. Bei der Tat starben 5 Menschen, viele weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter muss sich seit August vor Gericht verantworten. Ihm werden unter anderem 5-facher Mord sowie Mordversuch in 18 Fällen vorgeworfen.
Unweit des Münchner Hauptbahnhofs ist heute Mittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg detoniert. Zur Explosion des Blindgängers kam es bei Bauarbeiten zur Erweiterung einer S-Bahn-Strecke. 4 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Der Zugverkehr am Hauptbahnhof war bis zum frühen Abend eingestellt. Unklar ist, warum die Bombe nicht vor Beginn der Bauarbeiten entdeckt wurde.
Und hier die Lottozahlen. 5, 8, 12, 13, 34, 49, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 2. Dezember.
Das Sturmtief zieht über die Ostsee Richtung Baltikum. Dahinter gelangt wieder kalte Luft zu uns. Heute Nacht gibt es an den Küsten noch schwere Sturmböen, es gelten Unwetterwarnungen. Regen und Schauer gehen immer mehr in Schnee über, im Norden bis in tiefe Lagen. Morgen mischt sich auch in den Niederungen im Süden und der Mitte Schnee unter den Regen. Im Norden, neben Schnee- und Graupelschauern, auch mal etwas Sonne. Heute Nacht Abkühlung auf 5 bis minus 2 Grad. Morgen Höchstwerte zwischen 0 und 6 Grad. Am Freitag nach Südosten hin recht freundlich, sonst viele Wolken, ab dem Nachmittag Regen oder Schneeregen. Am Samstag zeitweise kräftige Schneefälle, später von Westen her Regen. Sonntag wechselhaft mit Regen, Schneeregen und Schneeschauern.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karim Joska mit diesen Tagesthemen. Einsicht oder Radikalisierung? Was bewirkt die geplante Impfpflicht bei Ungeimpften? Fragen an die Sozialpsychologin Pia Lamberti. Und das Röhren, das die Welt bedeutet. Mittendrin auf der Essen Motorshow. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.